Wir freuen uns auf die nächste und dritte, letzte Einheit. Schön, dass Sie wieder da sind. Und wir wollen beginnen, indem ich zunächst einmal noch ansage, dass das Buch zu diesem Thema noch zu haben ist. Es wird nachbestellt am Büchertisch und die, die im Umfeld der La Höhe sind, werden das noch bekommen können zu diesem Sonderpreis. Und zu sagen ist auch, dass die Liste aller Tagesseminare, also alles, was von Anfang an hier stattgefunden hat an Tagesseminaren, außen am Ausgang ausliegt. Also wer einen Überblick haben möchte und die ein oder andere Aufnahme haben möchte, kann diese Liste mitnehmen und kann sich dann diese Vorträge bestellen. Soweit zu diesen Dingen. Bevor wir das Eingangslied singen, möchte ich gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir herzlich, dass wir noch einmal still werden dürfen vor dir und dass wir wissen, du bist mitten unter uns. Und wir erleben das, dass du der Lebendige bist, der uns begegnet in seinem Wort, der uns auch im Innersten begegnet durch seinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns so anrührst, dass du da bist für uns und dass wir jetzt noch einmal hören dürfen auf das, was du uns zu sagen hast. Wir geben dir darüber alle Ehre. Amen.
Gesunden im Glauben. Das kann einerseits bedeuten, dass wir in unserem Glauben durch den Glauben gesund gemacht werden nach Leib, Seele und Geist. Aber die Wendung gesunden im Glauben, sie changiert, sie wechselt, weil es zugleich auch bedeuten kann, dass der Glaube gesundet. Wenn es heißt, dein Glaube hat dich geheilt, euch geschehe nach eurem Glauben, impliziert das dann, meint das, dass jede Form von Religiosität der Gesundheit zuträglich ist. Genügt es, dass wir einfach daran glauben, dass wir gesund werden, und dann geschieht es schon. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit zwei Therapeuten, und der eine sagte, Klienten mit einer ekklesiogenen Neurose nehme ich gar nicht mehr an. Es ist hoffnungslos, ich sehe da keine Lösung. Unter ekklesiogenen Neurosen verstand man seelische Schwierigkeiten, Beeinträchtigungen in der Lebensentfaltung und Beziehungsfähigkeit, die ihre Wurzel, ihre Förderung, ihre Verstärkung in einer religiösen Prägung haben. Falls wir einen lebenszuträglichen Glauben haben, einen lebensfördernden Glauben haben, dann ist für uns selbstverständlich, was wir mit Glauben meinen, nämlich diesen Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, den der Vater aus Liebe gesandt hat. Aber nicht alle Religionen sind lebensfördernd und nicht alle Religionen haben ein Gottesbild eines gütigen Schöpfers und himmlischen Vaters. Und nicht alle Frömmigkeiten, die einen christlichen Bezug haben oder eine vermeintlich christliche Beziehung, sind an sich schon am Evangelium orientiert. Und wenn wir mit Menschen sprechen, die beeinträchtigt sind nach Leib, Seele oder Geist, und sie gebrauchen Vokabeln, die uns an unsere eigene Frömmigkeit erinnern, dann mag es sein, dass wir denken, na, das verbindet uns mit ihnen, da haben wir schon eine gemeinsame Basis, aber es kann durchaus sein, dass wir von ganz verschiedenen Dingen reden. Im Namen der Religion kann man Kriege führen, im Namen einer Religion kann man Terror verüben. Und falls wir das vergessen hatten, in Hinsicht auf die eigene Geschichte, haben wir es in den letzten Jahrzehnten ja wieder neu beobachten können. Und auch im Ukraine-Krieg jetzt kann die Kirche dann plötzlich wieder eine verstärkende Rolle spielen, was ganz beklemmende Erinnerungen an unsere eigene deutsche Geschichte bis hin in den Ersten und den Zweiten Weltkrieg vergegenwärtigt. Religion und Frömmigkeit sind also nicht per se glaubensfördernd, lebensfördernd und heilsam. Sie können auch destruktiv wirken. Und insofern wollen wir uns vergewissern und vergegenwärtigen, was ist das denn für ein Glaube? Was macht diesen Glauben aus, von dem man sagen kann, er hilft bei dem Gesunden nach Leib, Seele und Geist? Was ist gesundmachend, lebensfördernd und beziehungsstärkend? Und was sind die Merkmale eines nicht gesunden Glaubens? Ich wurde schon am Tisch dann angesprochen auf meine Formulierung gesunden im Glauben, die so schön changiert, so schön wechselt. Und in der Tat, sie kommt gar nicht von mir, sondern sie kommt aus dem Titusbrief, weil da gegenüber den Irrlehrern der Apostel zu Titus sagt, sie sollen gesunden im Glauben mit ihren Menschengeboten und ihrer verachtenden Frömmigkeit, die von Christus wegführt. Gesunden im Glauben. Nun, in der Prägnanz unserer Nachmittagsstunde möchte ich mich auf drei Aspekte konzentrieren. Ein gesunder Glaube und das Gesunden im Glauben hat erstens mit dem Gottesbild zu tun. Was für ein Gedanke von Gott steht bei dieser Rede dahinter? Es hat zweitens mit dem Selbstbild, dem Selbstverständnis, dem Selbstbezug des Menschen zu tun. Und drittens mit seinem Glaubensverständnis, dem Verständnis dessen, was Glauben bedeutet. Die Rede von Gott ist nicht an sich für den Menschen förderlich. Wir haben auch keine klare Vorstellung von Gott von Natur aus. Ja, die Propheten und vor allen Dingen der Evangelist Johannes geht zu weit, zu sagen, Gott selbst kennen wir gar nicht. Niemand hat Gott je gesehen. Johannes 1, Vers 18. Was wir haben, sind Gottes Bilder, Vorstellungen von Gott. Und diese Unterscheidung gilt nicht etwa nur für die Nichtgläubigen, sondern sie gilt grundsätzlich auch für uns als bewusst lebende und glaubende Christen. Wenn ich Gott sage, hast du etwas vor Augen, das ist nicht Gott, sondern deine Vorstellung von Gott. Denn Gott selbst ist in seiner Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit für uns gar nicht erreichbar. Wir müssen wissen und uns bewusst machen, unser Gottesbild ist geprägt. Im besten Fall, und das will das Johannesevangelium sagen, von dem einzig verlässlichen Exeget, nämlich Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der seinen Vater kennt. Und so fährt Johannes 1, Vers 18 fort. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzig Geborene, der selbst Gott ist, Jesus Christus, der hat ihn uns exegesiert. Er hat ihn uns ausgelegt. Er hat uns ihn erklärt. Unser Gottesbild bestimmt und geprägt. Wo haben wir denn sonst unsere Gottesbilder her? Nun, wir bilden sie durch Analogien. Wir bilden sie durch Analogien, durch Entsprechungen. Wir stellen uns Gott so vor wie Autoritäten unserer Kindheit und Vergangenheit. Das ist dann bei denen unter uns, die liebevolle Eltern hatten, durchaus eine Hilfe. Wenn man einen liebevollen Vater, einen liebevollen Großvater oder gleich zwei von denen hatte, und die in ihrem Glauben auch versuchten, Gottes Liebe uns deutlich zu machen, weiterzugeben, ihre Wertschätzung zum Ausdruck brachten, ihre Freude hatten an den Enkeln, dann kann das Kind sagen, ich stelle mir Gott so wie mein Papa und meine Opas vor, plus dann nochmal dazu, er ist nämlich noch viel größer, also mindestens wie Papa, Opa, Opa. Und dann, wenn sie anfangen zu multiplizieren in der Schule, dann sagen sie mal 100 oder mal 1000. Und dann kann ich sagen, die Richtung stimmt schon mal, wenn der Opa und der Vater sich ganz an Jesus Christus und dem Vaterbild Jesu Christi gemessen hat. Und so sollen wir christlichen Väter eben auch mit unseren Kindern umgehen, nämlich nach dem Maßstab Gottes, der eben die Vorlage ist für alle Vaterschaft, sodass Kinder eine Chance haben, Gott zu denken und überhaupt ein positives Gottesbild zu bekommen. Hat aber jemand negative Erfahrungen gemacht mit den Autoritäten seiner Kindheit, Väter, Onkel, Lehrer, irgendwelche anderen Männer, die als höher, älter eingestuft wurden, dann prägt sich das ein und dann wird es entsprechend auch die Lebenshaltung und die Einstellung zu Religion und zu Gott beeinflussen und prägen. Ja, wenn ich einer jungen Frau, die Gewalterfahrungen gemacht hat mit Vaterfiguren, sage, Gott liebt dich wie ein Vater, dann zuckt sie zusammen, weil sie eben den Vaterbegriff so negativ empirisch besetzt hat. Und das ist das Problem. Deshalb können wir nicht einfach nur sagen, Gott liebt dich wie ein Vater, Gott tröstet dich wie eine Mutter und alles ist schon geklärt. Bei einer positiven Erfahrung kann ich anknüpfen an die Erfahrungen. Bei negativen aber besteht die Seelsorge, die Therapie, die Heilung der Seele, gerade darin deutlich zu machen, Gott ist nicht dein Vater. Gott ist nicht wie die Väterfiguren, die du hast. Gott ist nicht so, wie du deine Mutter erlebt hast, dass sie dich im Stich ließ, nicht ernst nahm oder wie immer dann das Verhalten der Mutter war. Gott ist ganz anders. Und deshalb brauchen wir das Evangelium von Jesus Christus um der Eindeutigkeit willen, damit wir unsere Prägungen, unsere Gottesbilder, unsere Vorstellungen sortieren können. Das Positive, da können wir sagen, Gott liebt mich wie ein Vater, ja von Herzen gerne. Und wenn er das auch noch unsterblich tut, dann umso besser. Gott, der Vater Jesu Christi, er hat in Christus sein Wesen offenbart. Und als Christen gehen wir so weit zu sagen, wir können auch nicht jede beliebige Bibelstelle des Alten Testamentes nehmen und losgelöst vom Zusammenhang von Heilsgeschichte und Entwicklung zu Christus hin sagen, jede alttestamentliche Aussage taugt für ein vollwertiges Gottesbild. Es ist egal, wo ich reingreife, wie man früher das manchmal im Wilden Westen machte, wenn man gleichzeitig Christ war. Man nahm sein Fahrtenmesser, hat das irgendwo in die Bibel reingesteckt, aufgeschlagen, das will mir heute Gott sagen, nicht? Egal, was vorher stand, nachher stand und ob das Zufall war oder Gott gelenkt, nicht? Also wenn man so die Bibel liest, kann man auch auf Bibelstellen stoßen, die einen erstmal irritieren können, der Gott des Alten Testamentes ohne Zusammenhang und ohne die Entwicklung. Nein, wir haben es gelernt von Jesus Christus und den Evangelien, dass wir Mose und die Propheten mit dem auferstandenen Jesus, wie bei den Emmaus-Jüngern, als Lehrer brauchen zur Vereindeutigung der Schrift als Ganzer und um das Alte Testament zu verstehen. Also nicht einmal jede beliebige Bibelstelle ist geeignet, das ganze Gottesbild darzustellen, sondern wir verstehen die ganze Schrift, Alten und Neuen Testaments, von Jesus Christus her. Diese Christozentrik, diese Konzentration auf den gekreuzigten, auferstandenen Christus, sie ist so wichtig. Und was erkenne ich dann als Wesen Gottes? Nun, mit dem Johannesevangelium wissen wir es seit Kindesbeinen an, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, die ihm gegenüber feindlich gesinnte, die ihm entfremdete Welt, so sehr hat er sie geliebt, dass er das Wertvollste, seinen eigenen Sohn, sandte, damit wir nicht verloren gehen, sondern damit wir gerettet werden und das ewige Leben haben in ihm. Römer 5, Vers 8 als eine der vielen paulinischen Stellen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir seine erklärten Feinde waren, als wir Sünder waren, als wir unvermögend und nichtwissend waren. So sehr liebt uns Gott. Welches Gottesbild leuchtet im Angesicht Jesu Christi auf? Das Bild eines Gottes, der uns voraussetzungslos und bedingungslos liebt. Eines Gottes, der uns liebt, nicht wie wir sein sollten, sondern bereits so, wie wir sind. Als Welt, als Sünder. In der Pädagogik und in der Seelsorge und Therapie haben wir gelernt zum deutlichen Unterscheiden zwischen Liebe einerseits und Liebe andererseits zu unterscheiden. Das, was wir normalerweise erfahren, ist eine konditionierte Annahme, eine bedingte Liebe. Eine Zuwendung, eine Anerkennung, die wir von Eltern oder Erziehern erfahren, aufgrund unseres erwartungskonformen Verhaltens. Man erwartet etwas von uns und wenn wir das tun, dann finden wir Anerkennung. Wenn wir den Erwartungen nicht entsprechen, dann erleben wir Ablehnung oder mindestens Abwendung und Gleichgültigkeit. Das nennen wir eine konditionierte Liebe, an Bedingungen geknüpfte Liebe, Anerkennung. Und deshalb ist es eine Liebe, die bedingt ist, eine bedingte Liebe. Was ist das andere? Das andere, und das ist vorbildlich für die Pädagogik und die Seelsorge, eine Zuwendung zu einer Person, die der Person selbst gilt, nicht abhängig von ihrem Wohlverhalten und den Erwartungen. Eine Zuwendung, eine Freude an der Person, unabhängig davon, ob sie jetzt mir etwas zugute tut, ob ich einen Vorteil davon habe, ob sie meinen Erwartungen entspricht. Im ersten Fall der bedingten Liebe bezieht sich ja die Anerkennung mehr auf das Wohlverhalten. Im zweiten Fall bezieht sie sich auf die Person selbst. Und hier haben wir nun die Ursache für so viele leibliche, seelische und geistliche Krankheiten, dass sehr viele Menschen, auch unter uns, nie in ihrer Biografie eine unbedingte Zuwendung und Liebe erfahren haben. Sie kennen bestenfalls das Nicht-Getadelt-Werden, wenn man den Erwartungen entspricht. Nicht gerügt ist gelobt genug. Ein schwäbischer Grundsatz der Pädagogik. Hätte das Gott zu Christus gesagt, dann hätte er gesagt, na, dann bleiben wir gleich mal hier oben, da brauche ich unten gar nicht anzufangen. Denn zu rügen gibt es bei uns auf der Erde genug. Viele kennen es nicht. Und ich habe es so oft erlebt, dass ich Menschen das Evangelium entfaltete nach Johannes in der Klarheit, Johannes 3, Vers 16. In der Rechtfertigung allein aus Gnaden, alleine im Glauben, alleine durch Jesus Christus bei Paulus. Gott war in Christus und er, der die Welt liebte, er versöhnte selbst die Welt mit sich. Und es rangen vor allen Dingen junge Männer dann kämpferisch mit mir und sagten, nein, das kann nicht sein. Gott liebt uns nicht, nur wenn wir seinen Erwartungen entsprechen. Gott liebt nicht die Welt, er liebt nur die Erwählten und die Erwählten sind die Heiligen und die Heiligen sind die Gerechten. Ich erinnere mich an eine stundenlange Diskussion, die damit begann, dass der junge Mann sagte, ich bin Fundamentalist. Und dann habe ich gesagt, das freut mich sehr, dann können wir uns ja auf der Basis der Schrift miteinander schon einigen. Und dann hat er gesagt, das stimmt nicht, dass Gott uns liebt und dass Gott uns schon vor dem Kreuz geliebt hat, sondern Christus musste kommen und musste die ganze Ablehnung und Feindschaft Gottes auf sich ziehen. Und nur deshalb können wir vor Gott bestehen, weil Christus sich für uns verprügeln ließ. Und dann habe ich ihm Johannes 3, Vers 16 vorgehalten, 2. Korinther 5 und Römer 5. Und er wand sich und konnte es nicht ertragen. War ich zornig? Nein, ich war traurig. Denn ich wusste, er hat es nie erlebt. Er war ein junger Mann, der in seinem ganzen Leben noch nie gewollt war. Hätten seine Eltern ihm gesagt, wir freuen uns an dir Und er hätte gesagt, aber da muss ich was bekennen, ich habe gestern die Marmelade geklaut, wir lieben dich trotzdem. Und vorgestern habe ich die Scheibe eingeschossen. Okay, das geht vom Taschengeld ab, aber wir lieben dich trotzdem. Dann hätte er nicht ein solches schräges Gottesbild gehabt, dass Gott uns hasst. Nein, Gott liebt uns. Aber Christus musste doch die Versöhnung schaffen. Ja, was steht da? Gott war in Christus und er hat uns, die wir so feindlich waren, mit sich versöhnt. Nirgendwo ist von der Feindschaft Gottes die Rede. Er ist der Schöpfer, er ist der Herr Israels, er ist der Vater Jesu Christi. Ja, es bestand Feindschaft zwischen uns und Gott. Von unserer Seite, wir hatten uns getrennt. Es gab viel zu tun. Der Sühnetod Jesu, der hohe Preis, den er zahlte, macht es deutlich, wie viel Schuld, wie viel Feindschaft, wie viel Last, wie viel Böses getragen und weggenommen werden musste. Aber Gott, der Vater und Christus haben es aus Liebe getan. All denen, die krank sind nach Leib, Seele und Geist, ist es so wichtig zu sagen, du bist von Gott vollkommen geliebt. Mit deinen Stärken und Schwächen, mit deiner Schuld und all deinen guten Absichten, mit deiner Krankheit, mit deiner Gesundheit. Du bist vollkommen geliebt. Oft ist es so, dass in der Seelsorge, im lebendigen Gespräch, Formulierungen über die Lippen gehen, die man vorher gar nicht reflektiert hat. Und ich erinnere mich dran, als ich mit einem jungen Menschen sprach, der eine so grausame Vergangenheit hatte. Man hatte ihm gesagt, du warst nie gewollt. Wir wollten dich eigentlich abtreiben, aber dann hat man Angst, das spricht sich rum und die Gemeinde hat schon mitgekriegt, dass ich schwanger bin. Dann haben wir dich halt ausgetragen, aber wir haben dich nie gewollt. Was für eine Last. Und einem solchen Menschen im Namen Jesu Christi zuzusagen, du bist gewollt. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang eines vielleicht langen Heilungsprozesses. Denn eine Seele heilt nicht so schnell. Aber es ist die erste Stufe. Ich erinnere mich daran, als ich mein erstes Aphorismenbuch schrieb, also diese Bücher mit diesen etwas kürzeren Abschnitten, die man noch abends noch lesen kann, da hatte ich einen Artikel drin, der lautete so, du hältst dich selbst für eine Flasche. Das ist an sich noch nicht so schlimm. Denn den Wert einer Flasche bemisst man nicht nach ihrer eigenen Qualität, sondern nach dem Wert des Inhalts. Wenn aber nun Jesus Christus in dir wohnt, der Sohn Gottes, dann bist du, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Und mir schrieb eine junge Frau Jahre später, ich war magersüchtig, die anderen hatten mich schon aufgegeben. Da kam mir diese Aussage in die Hände. Und es tat sich eine Tür auf, der erste Lichtstrahl für eine ganz langsame Entwicklung heraus aus der Verzweiflung und Krankheit. Ich bin wertvoll. Und das muss ich, Flasche, nicht beweisen. Ich bin wertvoll, weil Christus mich liebt und weil er in mir wohnt. Ihr seid der Tempel Gottes. Mein Leib, mein Körper ist wichtig. Er ist nicht so wichtig wie bei den Selbstverliebten, die nichts anderes kennen als ihren eigenen Körper. Aber er ist geheiligt und wertgeschätzt durch Gott. Egal, was der Wert der Flasche ist, der Inhalt entscheidet. Und wenn wir dann bei uns, die wir hier zusammensitzen, so zahlreich, den Wert mal zusammenzählen von all den Flaschen, dann kommen wir auf ein Vermögen. Da kommen wir auf ein Vermögen eines himmlischen Schatzes. Wie wertvoll seid ihr, dass ihr von Gott geliebt seid. Und damit sind wir bei dem Selbstbild. Ich kann nicht gesund werden, wenn ich das Evangelium dieser Wertschätzung in Christus eben noch nicht gehört habe oder auf mich nicht anwenden kann. Manche sagen gerne, es gibt eigentlich nicht ein Doppelgebot der Liebe, sondern es gibt ein dreifaches Gebot der Liebe. Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben als Gebot, eben weil ja Christus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mir ist aber bewusst, dass der Begriff der Selbstliebe nicht nur changiert wie unsere schöne Themenformulierung, sondern er weckt auch Missverständnisse, denn Selbstliebe kann ja genau auch die Krankheit sein, dass nämlich jemand nicht in Beziehung zu anderen treten kann, sondern nur zu sich selbst in Verbindung steht. Also so wie eine Verlängerungsschnur, nicht, die wir zum Aufräumen gerne um sich selbst wickeln und in sich selber reinstecken mit Stecker und Dose und dann kann man sie schön aufbewahren. Ein Mensch, der wie eine abgelegte Verlängerungsschnur ist, der ist nicht seiner Bestimmung entsprechend, da fließt kein Strom, nicht, weil er ja nur mit sich selbst verbunden ist. Nicht, das funktioniert nicht. Sondern die Bestimmung des Menschen ist, in Beziehung zu leben, aus Beziehung zu leben und für Beziehung zu leben. Wir gesunden nicht nur, wenn wir empfangen, wir gesunden auch, wenn wir weitergeben. Nicht, wir würden normalerweise sagen, gesund wird man, wenn man etwas empfängt. Nein, es gehört zu den Grundbestimmungen des Menschen. Es ist ein Grundbedürfnis des Menschen, nicht nur geliebt zu werden, sondern auch zu lieben. Es gibt kein erfülltes Leben, kein gesundes Leben, das nicht zugleich andere liebt. Deshalb eben dieses Bild von der Verlängerungsschnur, nicht Strom empfangen und Strom weitergeben. Es ist schön, gesegnet zu werden, aber es ist noch viel erfüllender, gebraucht zu werden zum Segen für andere. Den Segen, den man weitergibt, der ist viel heilsamer noch als der, den man nur für sich aufbewahren will und den man selbst hamstern will. Insofern spreche ich nicht gerne von der Selbstliebe, denn das könnte Egoismus, Egozentrik oder Narzissmus sein, dann wäre es ein Missverständnis. Aber, und das ist viel leichter zu erreichen, wenn du morgen früh in den Spiegel schaust, dann musst du nicht sagen, ich liebe dich. Das hätte was, na. Aber du musst Augenkontakt mit dir selber aufnehmen können, ohne deinen Blick auszuweichen und sagen können, du bist ein Mensch, den Gott vollkommen liebt. Du bist ein Mensch, für den Christus gestorben ist. Du bist ein Mensch, mit dem Gott ganz Großes vorhast. Du bist ein wertvoller Mensch. Und wertvoll bist du nicht, weil du morgen die ganze Welt retten wirst. Wenn du das nebenher tust, habe ich nichts dagegen, aber du wirst es nicht schaffen. Sondern wertvoll bist du durch seine Liebe. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen unseren großen Wert daran, dass Gott uns liebt. Und der Anfang aller Heilung ist das Bewusstsein des Wertgeschätzt, des Geliebt, des Gewolltseins. Und zweitens das Zulassen und das Loslassen in der Annahme mit uns selbst. Dass Gott sich mit uns versöhnt, ist schon schwer genug zu glauben. Dass wir uns dann in Folge auch mit anderen versöhnen sollen, ist herausfordernd, aber ja immerhin fair. Wenn er es uns schenkt, sollten wir es auch mit anderen teilen. Aber vielen von uns fällt es am schwersten, sich mit sich selbst, mit der eigenen Situation, der eigenen Geschichte zu versöhnen. Damit meine ich nicht, dass wir unsere leidvollen Erfahrungen gut finden sollen. Wir sollen sie bei Gott klagen und abgeben. Damit meine ich nicht, dass wir unsere eigenen Fehler kleinreden sollen, unser eigenes Versagen. Damit meine ich nicht, dass wir unsere Krankheit gut finden sollen, unsere Einschränkung, unseren Verlust. Aber dass wir, wie die Psalmisten des Alten Testamentes lernen, alles zu Gott zu bringen, bei ihm zu klagen und Ruhe zu finden bei ihm. Die Tage sangen wir ein Lied in der Aufnahme vom Psalm 131, vor dir werde ich still. So sagt es David vor seinem Herrn. Und die Davidspsalmen sind voll von Klage, von Bitte, von Unversöhnlichkeit. Ja, wir finden sogar Rache, Wünsche und Gesänge, die würden wir lieber aus der Bibel rausstreichen. Sie gehören aber rein, um deutlich zu machen, bei Gott dürfen wir ehrlich sein. Wir dürfen klagen über die Vergangenheit und all das, was uns belastet. Aber irgendwann einmal sagt auch der größte Klagepsalm, jetzt ist genug geklagt. Und dann findet er zu Gott und seiner Güte und wird still in Gott. Das Akzeptieren der eigenen Wirklichkeit, der Vergangenheit und der eigenen Wirklichkeit. Und das Loslassen können all dessen, was mich krank macht. Das Erkennen, was ist destruktiv an meinem Verhalten. Wo lebe ich nach einem Drehbuch, das immer mich in dieselben Schlaglöcher reinbringt, mir immer wieder die falsche Bestätigung gibt. Du bist es nicht wert. Du taugst nichts. Es ist alles ganz schlimm. Es ist alles ganz negativ. Und dann hören wir die Botschaften, die irgendwann mal gesagt wurden, wie ich einmal das von einem Piloten hörte, der sagt, ich darf beim Aufsteigen vom Flughafen nie an meinen Vater denken, sonst lande ich irgendwo im Funkturm, weil der zu mir gesagt hat, nein, vielmehr nicht zu mir, sondern noch hässlicher in der Küche zur Mutter, aus dem wird nichts, aus dem wird nichts. Das ist ein Fluch, den du hast, weil du bei jeder Prüfung Angstschweiß kriegst und sagst, ich schaffe es nicht, bei jeder Herausforderung. Da können wir geheilt werden. Bringt eure negativen Vater, Mutter und Gottesbilder zu Gott. Bringt all euer Leid, euren Selbsthass und Fremdhass zu Gott. Und bei vielen ist es ja gar nicht der Egoismus, der geheilt werden muss, sondern im Pendelschlag sind sie auf der anderen Seite extrem. Sie sind altruistisch. Sie können nicht für sich etwas gelten lassen. Sie können nicht etwas für sich beanspruchen. Sie haben so wenig Liebe erfahren, dass es für sie nur stimmt, wenn es immer nur für andere stimmt. Sie müssen für andere da sein. Sie können nie gut sein, sich selbst nichts gönnen. Die können nicht ich sagen. Davon sich heilen zu lassen, das ist das, was Christus will. Dein Glaube hat dich geheilt. Was drittens ist dann der Glaube? Wenn ich in meinem Gottesbezug heile, in meinem Selbstbezug heile und beides durch den Glauben tue. Und da wird deutlich, dass manche zwar Medizin lesen, aber dann ins falsche Regal greifen. Dass sie Glauben lesen, aber unter Glauben das Falsche verstehen. Deshalb in aller Kürze die Vergegenwärtigung. Was ist Glauben nach dem Evangelium? Und darum alleine soll es uns ja gehen. Zunächst ist der Glaube im Neuen Testament, ob Paulus oder die Evangelien, in der Tat etwas, was mit Überzeugung und Wissen zu tun hat. Warum wir auch zusammen sind, warum wir das Neue Testament brauchen, warum wir Lieder singen und Bekenntnisse sprechen, Glaube hat mit Überzeugung und Wissen zu tun. Glaube ist keine Gefühlssache von ihrer Quelle her. Glaube kann auch Gefühle bewirken, aber das ist nicht das, was trägt. Die frühesten Formulierungen sind immer deshalb, wir glauben das. Und dann kommt eine Aussage. Wir glauben, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Wir glauben, dass er tatsächlich tot war und begraben ist. Wir glauben, dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er erschienen ist. Zunächst Kephas und den Zwölfen und dann kommt eine ganze Liste, 1. Korinther 15. Glauben hat mit Gewissheit zu tun. Weißt du, dass Gott dich liebt? Weißt du, dass Christus für dich auf die Welt gekommen ist? Weißt du, dass er all das, was in deinem Leben nicht stimmt, mitgetragen hat, um es dir abzunehmen? Weißt du, dass er schon auferstanden ist und lebt, um dir Leben zu schenken, schon hier und in Ewigkeit vollkommen? Weißt du das? Glaubst du das? Und so wird Martha gefragt: Martha, glaubst du das? Ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Für viele heute ist das Dogma, das Bekenntnis, die systematische Theologie etwas, was sie ein bisschen mit den Fingerspitzen anpassen. Und dogmatisch ist schon ein Schimpfwort, nicht, dass man sagt, der Glaube ist mir zu dogmatisch. Nein, über Wahrheit muss man streiten, denn wo keine Wahrheit definiert wird, dann kommen die diffusen Bilder. Und dann bringt jeder seine Eindrücke und unheilen Erinnerungen hinein. Deshalb also das Neue Testament, das Evangelium als Quelle, wo unser Glaube gespeist wird. Zweitens, und das ist wichtig, Glaube hat ja nicht nur mit Wissen und Erkennen und Überzeugung und Lehre zu tun, sondern der Glaube soll Zustimmung und Anerkennung bedeuten. Zustimmung und Anerkennung. Der Gehorsam des Glaubens, das ist das, was Paulus in Römer 1, Vers 5 unter den Heidenvölkern erreichen will. Es ist vollkommen klar, es genügt nicht, dass ich einfach nur den kleinen Katechismus von Luther unter das Kopfkissen tue und sage, jetzt bin ich ein Christenmensch, ich habe ja die richtige Überzeugung unterm Kopfkissen. Einige schlafen lieber höher, die nehmen den großen Katechismus von Luther nicht, dann liegt man etwas höher mit dem Kopf und das ist schon Christsein. Und die Wurzeln der Erweckungsbewegung und des Pietismus waren ja auch, dass sie gegen ein missverstandenes, oberflächliches, wir taufen die Kinder und dann genügt es ja, dass man den kleinen Katechismus im Schrank hat, nicht dagegen sagen, nein, es muss doch auch was am Leben geschehen. Glaube will doch gelebt sein, Glaubensgehorsam, Anerkennung und das Leben des Glaubens. Das ist richtig. Die Zustimmung zu der Überzeugung gehört dazu. Deshalb, wenn ich frage, glaubst du das? Dann soll der antworten, ja, das akzeptiere ich, das glaube ich. Und bei theoretischen Sachen, Christus ist auferstanden von den Toten, glaubst du das? Wenn jemand fromm erzogen ist, sagt er, das glaube ich schon. Christus liebt dich, glaubst du das auch? Das glaube ich schon weniger. Dann lieber die Jungfrauengeburt. Weil es oft schwerfällt, das Evangelium zu glauben, wenn es mich herausfordert und wenn ich persönlich Stellung dazu beziehen muss. Aber dass er mich liebt, das weiß ich nur deshalb, weil er kam und ist für mich gestorben. Beides aber, Glaubenswissen und Glaubensgehorsam, Anerkennung, sind nur die Voraussetzungen. Eigentlich und vom Anfang an ist Glauben vor allen Dingen was? Vertrauen. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Wer das verstanden hat, kann heute Nacht nicht schlafen. Nicht wegen des Kaffees, sondern vor lauter Freude am Evangelium. Glaube ist ein Beziehungsbegriff. Es geht im Glauben um Beziehung. Und damit geht es um unseren Geist, also um die Dimension, unsere geistliche Dimension. Die Beziehung zu Gott und in Folge natürlich dann auch zu anderen Menschen. Der älteste Glaubensbeleg, 1. Mose 15, Vers 6. Gott sagte zu Abraham etwas völlig Unwahrscheinliches. Der alte Mann sollte mit seiner nur unwesentlich weniger alten Frau noch einen leiblichen Sohn haben, durch den Gott seine Verheißung erfüllen will. Das war menschlich gesehen völlig unwahrscheinlich. Es war so unmöglich, wie es dir erscheinen mag, dass Gott ausgerechnet dich liebt und dich im Blick hat und dich kennt. Völlig unwahrscheinlich. Und dann heißt es, Abraham glaubte Gott seine Verheißung. Gott sein Evangelium glauben, ihm vertrauen. Das ist die Grundbedeutung des biblischen Glaubens, denn ich habe ja Abraham als Beispiel genommen, und speziell des christlichen Glaubens eben auf Christus bezogen. Glauben ist ein Beziehungsbegriff. Glaube beschreibt das Verhältnis von einem zu einer anderen Person. Ich vertraue dir, sagt Abraham zu Gott. Wenn das aber stimmt, dass der Glaube im Kern Vertrauen ist und insofern der Glaube ja selbst schon Vollzug, Beantwortung von Beziehung ist. Wer ist denn dann eigentlich das Subjekt des Glaubens? Glaube, Vertrauen können wir nicht von uns aus. Es wird in uns geweckt durch jemand, der vertrauenswürdig ist. Ich glaube jemandem, der mir glaubwürdig erscheint. Und deshalb entsteht der Glaube nicht, weil sich einer irgendwo in die Kammer setzt oder in den Wald auf eine Bank setzt und sagt, jetzt entscheide ich mich zu glauben. Sondern indem Gott mir begegnet, in seinem Wort, durch andere Christen, und so von Gott gesprochen wird und Gott so durch zu mir spricht, dass ich herausgelockt werde aus meiner Isolation, aus meiner Angst, fürchte dich nicht, dass ich angesprochen werde und dass ich vertraue. Ich lasse mich im Vertrauen fallen. Das Deutsche hat ja manchmal so schöne Begriffe parat. Glauben bedeutet, sich auf jemanden verlassen. Das kranke, gekränkte Ich lernt es, sich zu verlassen. Aber nicht sich zu verleugnen, nicht sich zu verstören, sondern sich fallen zu lassen. Wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, was macht dann gesund? Macht der Glaube gesund? Trägt der Glaube? Ist mein Glaube Ursache für meine Gesundung? Als ihr heute Morgen reinkamt, habe ich euren Glauben bewundert. Woran ich den erkannt habe? Nun, die meisten von euch sind reingekommen und haben sich auf die Sitze fallen lassen. Wie groß ist euer Glaube? Ihr habt den Sitzen vertraut, dass sie euch tragen. Wenn ich es richtig einschätze, dann war dieser Glaube nicht völlig fehlgeleitet. Ich habe keinen Sanka gehört, der hier mit unserem Raum zu tun hatte. Das heißt, euer Vertrauen wurde nicht getrogen. Ihr wurdet gehalten. Aber jetzt habe ich die Frage. Ihr sitzt jetzt schon den dritten Vortrag da. Wer hat euch die ganze Zeit getragen? Euer Glaube oder der Stuhl? Der Stuhl. Euer Vertrauen bestand darin, dass ihr euch fallen ließet. Wenn Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen, wer hat dann den Kranken geheilt? Der Kranke selbst? Natürlich würden Mediziner und Therapeuten sagen, es ist eine große Hilfe, wenn jemand daran glaubt. Und manche sagen, der weiße Kittel hilft insofern schon, weil eine gewisse Ausstrahlung da ist und ein Grundvertrauen. Und man kennt das durchaus nicht, wenn dann mit kompetenter, fester Stimme etwas gesagt wird, dann ist der Patient vielleicht bereit, dann auch das Angemessene zu tun. Viel eher, als wenn es die liebevolle Frau sagt, obwohl es dieselbe Aussage ist. Nicht? Also, wenn er glaubt, es hilft, dann mag es ja schon helfen. Und ich möchte diese Aspekte überhaupt nicht runterspielen, das sind ja auch gar keine Gegensätze. Aber bei Gott geht es um etwas anderes noch. Und hier haben wir jetzt genau die Entscheidung, was ist ein gesundmachender Glaube und was ist ein krankmachender Glaube. Der gesundmachende Glaube ist das Erkennen der Liebe und Verlässlichkeit Gottes in Jesus Christus. Da kann ich mich fallen lassen, da kann ich mich niederlassen, da kann ich vertrauen, wie wir es bei einem Vater mit seinem kleinen Kind erlebten, dass das Kind auf das obere Stockwerk kletterte, während wir uns unterhielten. Und der Kleine hat die Hände ausgebreitet, hat sich schon mal fallen lassen bei 45 Grad Winkel mit geschlossenen Augen. Dann schrie er Papa und mein Freund hat sich gerade noch umdrehen können, um ihn aufzufangen. Was für ein Glaube, was für ein Vertrauen. Ich nahm an, dass das Kind noch nicht oft aufgeditscht ist, sonst hätte er das Spiel abgebrochen und hätte es nicht gemacht. Der gesunde Glaube ist, dass ich mich bei meinem Gott, bei meinem Abba fallen lassen kann. Sehe ich ihn? Noch nicht. Verstehe ich ihn? Nicht immer. Aber ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. Glaube ist nicht das, was ich leisten muss. Und es gibt in der Evangelisation immer wieder diese Bilder, dass man durchaus die Gnade Gottes groß macht und sagt, Gott ist so weit in Christus auf uns zugekommen, bis zu 9 Schritten. Und den einen Schritt der Entscheidung und des Glaubens, den musst du jetzt alleine gehen. Das ist dein Beitrag zum Heil. Muss ich mich entscheiden? Natürlich. Sonst lasse ich mich ja nicht fallen. Muss ich glauben? Natürlich. Logisch, weil sonst bin ich ja nicht im Vertrauen. Dann ist es keine wechselhafte Beziehung. Dann liebt mich Gott einseitig, aber ich erwidere diese Liebe nicht. Aber dieses Bild ist verfänglich, weil es den Eindruck erweckt, Gott tut einen bestimmten Anteil und gerne auch mehr als die Hälfte. Aber es gibt etwas, wo ich als ich und alleine wieder etwas bringen muss, um mich der Liebe würdig zu erweisen. Dieses Bild hat eine Vorstellung von der konditionierten Liebe Gottes, dass er sagt, ich bin ja bereit, dir entgegenzukommen, aber nur so weit und den Schritt musst du alleine gehen. Wenn es so wäre, schwäbischer Konjunktiv mit 3, irreal ist nicht, wenn es so wäre, dass wir einen Schritt alleine gehen müssten, dann würde das Heil an diesem einen Schritt, den wir ohne Christus und seine Gnade gehen, scheitern. Dann wären wir in der neuen Schöpfung wieder da, wo wir in der alten Schöpfung versagt haben. Sein wie Gott, aber ohne Gott. Eckstein, jetzt habe ich die 3 Vorträge ausgehalten, jetzt machst du mich aber kirre. Wir müssen doch glauben, der Glaube ist doch wichtig zum Heil. Ja, du sollst nicht nur einen Schritt machen. Du sollst mit Christus 1000 und Millionen Schritte in Ewigkeit machen. Aber doch bitte keinen Schritt ohne ihn. Das heißt, das Bild ist, Christus ist auf mich zugekommen, alle Schritte, und hat mich genau da abgeholt, wo ich bin, krank oder gesund, verzweifelt oder übermütig. Und er nimmt mich bei der Hand und ab jetzt gehe ich jeden Schritt mit ihm. Es ist eine seltsame Vorstellung von Autonomie, die macht uns krank nach Leib, Seele und Geist, zu sagen, der Mensch ist nur das wert, was er isoliert wert ist, was er selber leistet, was er selber kann. Nein, ohne ihn müsste ich gar nichts wert sein, denn es reicht mir völlig, was ich wert bin, in ihm. In ihm bin ich schon vollkommen geliebt, so krank, so unvollendet, so unheilig wir noch sein mögen. Auf dem Weg sind wir zu ihm, vollkommen geliebt. Das dürfen wir glauben. Und deshalb ist der Glaube, der gesund ist, und der Glaube, der gesund macht, nicht die Vorbedingung, die du erfüllen musst, damit Gott an dir handelt, sondern der Glaube ist die Art und Weise, in der Gott schon jetzt mit dir und in dir lebt. Im Glauben sind wir schon gerechtfertigt. Im Glauben sind wir schon geheiligt. Im Glauben sind wir alles, weil es der Glaube an Christus ist, der alles für uns getan hat. Sind wir deshalb jetzt schon, wenn wir nur richtig glauben, vollkommen? Sind wir ganz geheilt? Nun, wir hatten es ja schon gesagt, was den Leib angeht, bedarf es ja noch einer grundsätzlichen Erneuerung. Und wir bekommen ja einen ganz neuen Leib, das steht ja noch aus. Aber es ist so faszinierend, dass unser Sein in Christus schon jetzt vollkommen ist. Wir sind in Christus Gott recht, so wie wir sind. Denn wir sind gerechtfertigt durch ihn. Wir sind bereits Töchter und Söhne Gottes. Wir sind Erben Gottes, die das ewige Leben erben sollen. Wir sind Schwestern und Brüder Jesu Christi. Und Gott hat uns ausersehen und dazu bestimmt, nicht mit uns aufzuhören, bis wir gleichgestaltet sind der Gestalt seines geliebten Sohnes. Ganz heilig, ganz verherrlicht, in Ewigkeit, in Gemeinschaft mit dem Vater. Wir sind unterwegs zu ihm. Aber er ist schon an unserer Seite. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht, der völligen Genesung, aber er hat uns schon ergriffen. Was uns gewiss macht, ist nicht, was wir erreicht haben, sondern was er für uns erreicht hat. Und Paulus sagt so schön, ich bin noch unterwegs, um es vollends zu ergreifen, ganz heil zu sein nach Leib, Seele und Geist. Ich versuche, ihn zu ergreifen, nachdem ich von ihm ergriffen bin. Ja, es ist wie in einer Rennbahn. Es ist wie im Sport. Wir können trainieren, wir sollen weitermachen, wir sollen laufen und unseren Lauf vollenden. Aber ich habe euch nach all den guten Nachrichten noch eine letzte. Wisst ihr, warum ich so zuversichtlich für uns bin, dass wir den Lauf vollenden? Christus lässt uns auf seiner Ziellinie starten. Und er sagte, jetzt lauf. Jetzt sei bewahrt nach Leib, Seele und Geist. Jetzt sei geheiligt auf den Tag Jesu Christi. Dein Vertrauen wird dir helfen. Nicht du heilst dich und nicht dein großer Glaube, sondern der große Heiland. Aber das darfst du glauben. Darf ich mit euch beten? Lieber himmlischer Vater, du unser Arzt, du Schöpfer, du treuer Begleiter, der du dich durch keine Feindschaft und Gleichgültigkeit abschrecken lässt, der du deinen Menschen nachgehst, ein Volk erwählt hast mit Abraham, deinen Sohn gesandt hast, um uns zurückzugewinnen, um uns nicht in der Krankheit und Vergänglichkeit zu lassen, sondern dahin zu bringen, wo du den Menschen eigentlich hingedacht hattest, in die ewige Gemeinschaft mit dir. Und du, Jesus Christus, du Sohn Gottes, unser Heiland, du rettest uns, du heilst uns und du bewahrst uns. Und welch hohen Preis hast du gezahlt, dass du all deine Unvergänglichkeit und Heiligkeit verlassen hast, um unser Leid, unsere Krankheit mitzutragen, mehr noch, für uns zu tragen. Du, das Leben, gingst in den Tod, damit der Tod überwunden ist. Du, das Licht, kamst in unsere Finsternis, dass die Finsternis erleuchtet wird. Deine Liebe kam zu uns und hat uns unseren unendlichen Wert gezeigt, dass wir wertvoll sind in deiner Liebe. Jesus Christus, du siehst, wie viel Krankheit nach Leib, Seele und Geist in dieser Welt ist. Und du siehst, wie viel Krankheit und Leid und Anfechtung und Sorge jetzt in diesem Raum hier ist. Und wir bitten dich für alle Schwestern und Brüder hier, dass du sie heilst und rettest nach deinem Willen und Plan. In jedem Fall sind wir gewiss, dass du uns geistlich heilen wirst und spätestens, wenn wir sterben, wir ganz mit dir verbunden sein dürfen, ganz geheilt in Ewigkeit, geheilt von Vergänglichkeit, Trennung, Sünde und Tod. Und wir wissen, dass du unserer Seele gut tust, dass du unser ganzes Leben belebst, uns Mut machst, unsere Angst und Furcht nimmst, unsere Zwänge überwindest. Und wir wissen auch, dass du die Vollmacht hast, wann immer und wo immer du willst, auch schlimme leibliche Krankheiten zu heilen. Und wenn es dein Wille ist, Herr, dann heile du die Schwestern und Brüder unter uns. Aber wir haben den Respekt vor dir und deinem Willen. Dein Wille geschehe. Das, was du vorhast, das soll geschehen. Und so bitten wir dich, dass du uns in jedem Fall bewahrst. Leben wir noch einen Tag, ein Jahr oder Jahrzehnte, dass wir geheiligt sind nach Leib, Seele und Geist und dir entgegenleben. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Nun wollen wir starten, nachdem du uns auf deine Ziellinie stellst. Amen.